sage kurz Unifo, dass wir jetzt leider nicht mehr viel Zeit für die Diskussion haben. Ich würde sagen, maximal eine Viertelstunde, dann hören wir uns danach auf. Das heißt, ich, ja, bitte willst du dich an der Diskussion dann beteiligen. Das heißt, wir sammeln einmal Fragen und Bemerkungen aus dem Publikum und dann dürfen alle Referenten noch einmal Stellung nehmen, auch zueinander. Da gab es schon einen Schuld zu, ja, das machen wir jetzt. Peter, bitte.
Also zum Informieren, weil der Objekt prominent ist, der prominent ist. Drei Fragen. Eine ist eine Frage, ich würde dann das Zitat der Frage, die ich halt gesagt habe. Das klingt schon so, als wäre dann, oder wirklich fragt, muss man dann gar nicht mehr unterscheiden.
Kennt ihr denn alles?
Muss man dann gar nicht mehr unterscheiden zwischen latenten und manifesten Klassenkämpfen, denn jeder Ausdruck von Konflikt, von Beleidigung schon ein Klassenkampf ist, also bei mir und dann zum theoretischen Konzept von Bourdieu. Da frage ich mich, inwiefern das nicht doch sehr stark durch die 60er und 70er Jahre bestimmt ist, gerade was die Analyse der Unterklassen und des in den Unterklassen herrschenden Notwendigkeitshandels betrifft. Also Abgrenzung auch nach oben. Für uns ist das nichts. Inwiefern das überhaupt noch empirisch heute nachvollziehbar und relevant ist und ob das nicht auch die Klassenanalyse in Frage stellt. Und der dritte Punkt wäre auch nicht, weil ich dachte, man muss den jetzt dafür kritisieren, dass der doch sehr stark eigentlich reproduktiv denkt und nicht aus dieser Schleife herauskommt. Wie verträgt sich das denn mit, wenn wir jetzt von Restrukturierung von Klassenverhältnissen reden?
Ja, Stefanie Gräfer.
Ja, das schließt unmittelbar an. Ich würde auch gerne nochmal Bezug nehmen auf die prominente Stelle von Bourdieu. Und zwar habt ihr beide, Karin und Marika, jetzt so ein bisschen argumentiert, dass ihr gesagt habt, diese Aufspaltung, die im Titel des Panels auch aufgerufen ist, zwischen Ökonomie auf der einen Seite und Kultur auf der anderen Seite, ist an sich problematisch. Das mit Bourdieu zu begründen, finde ich einerseits überzeugend, andererseits sinnvoll. Bourdieu, der jemand ist, der selber sehr scharf trennt, zum Beispiel zwischen ökonomischen und kulturellen Kommentaren. Das heißt, im Grunde, wenn man sich auf Bourdieu bezieht, kommt man eigentlich dann nicht zu sagen, man muss diese Unterscheidung aufgeben, sondern man kommt eigentlich dann nicht zu sagen, man muss sie ausdifferenzieren und analytisch stärker erfassen, man muss sie im Grunde stärker machen. Das wäre die eine Anmerkung. Die Frage, ich habe die so ein bisschen in die Richtung von dem, was Peter auch gesagt hat, haben das angesprochen, dass es bei Bourdieu sowas wie so eine nationalstaatlichen Effekt gibt, was ich auch unterstreichen würde, was ich finde, was besonders deutlich wird, auch in seinen politischen Schriften, das ist ein sehr affirmativer Bezug auch auf den Nationalstaat. Die Frage ist für mich bei Bourdieu, die ich unglaublich instruktiv und wichtig finde, was sozusagen so ein Verständnis davon angeht, wie alltägliche Klassen reproduziert werden, aber taugt es tatsächlich für sowas wie so eine gesellschaftstheoretische Bestimmung des Klassenbegriffs oder von Kapitalismus sogar, also für Gesellschaftstheorie, nämlich aus dem Grund, dass das ist das, was ich finde, was bei Bourdieu zu kurz kommt, ist die ganze Frage der Transformation, das würde dann ein bisschen eine kleine Brücke schlagen zu dem Beitrag von Karl Reiter, also die Frage, wie verändern sich Klassenverhältnisse als gesellschaftliche Verhältnisse, da habe ich bei Bourdieu noch nicht viel gefunden, außer der Feststellung, dass sie sich verändern und außer der Frage, dass es im individuellen Lebenslauf, im Habitus, Vererbungsprozesse und so weiter passiert. Und das würde natürlich einmal, also die Transformationsperspektive, finde ich, ist in seiner Theorie gar nicht angelegt, die findet man dann relativ groß gekoppelt in seinen politischen Schriften, aber das ist nicht vermittelt, meiner Meinung nach. Aber auch wenn man es etwas runterhängen würde und sagen würde, es geht jetzt vielleicht nicht gleich um die Transformation oder den Ausstieg aus der kapitalistischen Gesellschaft, was ich aber trotzdem eine wichtige Frage finde, dann geht es tatsächlich um die Frage der Klassenkämpfe. Und da würde ich auch sagen, wie Peter kommt, also ein bisschen kurz, die Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Klassenkämpfen, die Wohnung der impliziten ist total wichtig, die erweiterte aber es reicht nicht aus, und bezogen auf die Migration würde es zum Beispiel bedeuten, eben, dass das Kind der Migration genannt wird, auch in die Analyse mit einzubeziehen.
Ja, ich verstehe die Veranstaltung insgesamt ja so, dass man auch sozusagen sich trauen kann, irgendwie so einen eigenen Arbeitsstand mal zu formulieren und zu gucken, ob man wegen der Diskussion auch weiterkommt. Ich habe beim Nachdenken über Klasse immer seit einiger Zeit und jetzt in der Vorbereitung für mich trenne ich häufig zwischen, was ich soziologischen Klassenbegriff nenne und politikökonomischen Klassenbegriff. Der soziologische ist gerade vorgestellt worden anhand von Bourdieu und der ist ja auch sozusagen sehr bereichernd. Ne? Also ich habe das eben gerade mal wunderbar auf den Punkt gebracht, sozusagen das Klassenerfahrung und Klassenhandeln auch mit einer Repräsentation im öffentlichen Raum zu tun und so weiter. Also der ist sehr reichhaltig, wenn man die verschiedenen Kapitalformen, die sich bei Bourdieu zusammendenkt und so weiter. Der politökonomische Klassenbegriff sozusagen in seiner Reinform ist dagegen doch vergleichsweise simpel, nämlich die Stellung zu den Eigentum an Produktionsmitteln. Ja? Nichtsdestotrotz, und das wäre sozusagen meine Frage ans Podium, glaube ich, dass diese sozusagen Elementarunterscheidung, wer hat denn jetzt Verfügungsgewalt über die gesellschaftlichen Produktionsmittel, noch eine Rolle spielt, die nicht einfach so sozusagen hinten runtergekippt werden kann. Damit meine ich jetzt nicht den individuellen sozusagen Freelancer, der auch nochmal drei Computer und ein iPod zum Haus hat, sondern sozusagen, und das macht ja der Klassenbegriff aus, die Abstraktion bestimmter Menschengruppen und die Teilung von Menschengruppen in solche, die prinzipiell darüber verfügen können, ja, in ihrer Gesamtheit sozusagen, in solchen, die prinzipiell darüber nicht verfügen können, zum Beispiel eben auch als Freelancer Scheinselbstständige sind oder eben als Selbstständige von anderen Großentscheidungen abhängen. Und weil ich selber aber so ein bisschen unglücklich finde, also gerade mal zum Beispiel das Forschungsprogramm überlegt, wer der bourdieusche Begriff oder gerade wenn sich politische Fragen überlegt, wäre der bourdieusche Begriff erstmal viel anregender, ja, wie Sie es gerade auch ausgeführt haben. Aber meine Frage an euch ist, weil ich selber nicht weiterkomme, gibt es denn da Vermittlungsmöglichkeiten? Ja? Also auch diesen politökonomischen mit dem soziologischen in irgendeiner Weise stärker zusammenzubringen, ohne das eine oder das andere runterzukippen und die Simplizität hier so einfach stehen zu lassen und dort aber diese Verfügungsgewalt über Eigentum auch wieder runterkippen zu lassen. Und die zwei negativen Punkte aufzugeben in der Zusammenführung. Also ich sehe da nicht groß bislang eine Antwort, aber vielleicht noch wieder eine. Oder wie seht ihr das?
Nur ganz kurz zu dieser Frage nach der Kultur. Ich finde, das ist in euren Vorträgen vielleicht auch ein bisschen arg so kritisiert worden. Ich glaube, dass ein Problem dieser Diskussion ist, dass es eigentlich gar nicht gedacht wird, dass es eine politische Ökonomie der Kultur gibt, die im Moment in der kapitalistischen Verwertung offensichtlich auch tatsächlich geworden ist. Das heißt, dieser Kulturbegriff der Kultur als Lehre, also sieht, wie abgegrenzt ist von Produktion und Arbeit und Ökonomie. Der ist, glaube ich, also das ist jetzt nicht unbedingt was Neues, sondern das ist ein alter, auch neuer Begriff, aber ich würde das jetzt nicht so als neue Form ansetzen. Der ist, glaube ich, aber schon in der Diskussion mittlerweile ziemlich Fragen gestellt. Und das bedeutet auch was für sozusagen die Verbindung von Politik, Kultur und Lebensweisen, weil es gibt ja auch eine Öffnung in so eine Richtung, dass politische Formen sich auch verändern, weil sozusagen Kultur oder das, was man früher als Kultur gesehen hat, direkt zu einer politischen Aktivationsform gehört. Das, glaube ich, ist wichtig zu berücksichtigen, wenn man ja so über diese Typologien von Bourdieu so diskutiert. Insofern würde ich auch so eine Skepsis gegenüber diesen Trennungen ein bisschen teilen. Ich wollte aber eigentlich was anderes fragen, nämlich Karl, das vielleicht auch ein bisschen mit zusammenhängt. Also, du hast ja diese Fußnoten gemacht, die waren, ja, Fußnoten sind ja auch ein sehr interessant. Klasse der Erwerbsmultitude. Also es gibt ja diese, wenn man sich fragt, wie konstituiert sich eigentlich Emanzipation? Und von Marx ausgehend, dann hat man dieses Paradox, dass es eine negative Konstituierung gibt. Also es konstituiert sich eigentlich durch die Negation des eigenen, wie auch immer, welcher strukturierten die eigene Verortung als eigene Klasse hinführt. Das heißt, zeitlich strukturiert geht es um etwas, was noch nicht existiert. Also du hast jetzt gesagt, es gibt diesen Begriff, Negri argumentiert, damit alles ist schon da und muss nur aufgegriffen werden, die Hülle muss abgestreift werden. Also in dieser Vorstellung gibt es diese zeitliche Differenz nicht. Trotzdem ist negative Konstruierung natürlich auch ein Paradox. Ich will einfach nochmal fragen, ob du dazu nochmal was sagen kannst, weil diese Diskussion, die wir jetzt haben, um Klasse, Geschlechtermigrationsverhältnisse, die implizieren ja auch sowohl eine zeitliche als auch eine topografische Differenz der Positionierung. Also es gibt sozusagen eine doppelte Differenz. Klasse ist, Emanzipation von Klasse ist etwas, was noch nicht ist, und innerhalb der Klasse gibt es auch eine Differenz, nämlich in der Form von verschiedenen Positionen. Wie können wir diese Vorstellung von negativer Konstituierung, die, glaube ich, heißt, in Alltagspraxen umwandeln? Oder wie, welche, was hat es bedeutet, für eine Bedeutung eigentlich auch für Alltagspraxen? Und wie verbindet sich das mit der Diskussion, die ansonsten im Podium geführt worden ist? Das Zweite, was ich zu Karl sagen wollte, war die Kurven des Arbeitstages. Also hast du zum Schluss, das fand ich auch ganz nett und lustig, gesagt, ein Bachelor mit 5400 Stunden wirtschaftlichen und weniger durchschnittlicher Arbeitstag produziert. Aber was mir auffällt an dem Beispiel ist, und darüber müsst ihr vielleicht nochmal nachdenken, auch im Zusammenhang mit Geschlechterverhältnissen, das ist ja was anderes als sozusagen der Kampf um die Kurven des Arbeitstages. Der Kampf um die Kurven des Arbeitstages findet jeden Tag auf der Arbeit statt. Hier wird versucht zu definieren, also sozusagen das Produkt einer der Wissensarbeit zu definieren, was aber strukturell natürlich genauso problematisch ist, wie der Versuch, das Produkt Pflegearbeit, das Produkt sozusagen Pflegen von Alten und Hausarbeit zu definieren in so einer praktisch ökonomisierten Form. Und ist es nicht so, dass trotzdem sozusagen, auch wenn du sagst, es gibt diese Ökonomie der Arbeitszeit da drin, in der Durchsetzung andere Widersprüche auftauchen, oder würde ich sagen, es tauchen andere Widersprüche auf, als in der Durchsetzung sozusagen des Fließbandes oder der Fabrik des Kurs. Also anders verordnete Widersprüche, die dann auch was anderes für emanzipatorische Bewegungen.
Okay,
kann man
noch
eine Meldung
von mir? Achso, von Ihnen auch? Achso,
also, ja, okay, dann machen wir es von mir aus in der Reihenfolge.
Ja. Im Zuge der Globalisierung findet ja ein ungeheurer Konzentrationsprozess des Kapitals statt. Und ich glaube, dieser Prozess ist etwas unterbelichtet in seiner Bedeutung für die Klassenproblematik. Ich finde es als Außenstehender sehr interessant, diese vielschichtigen Differenzierungen zu sehen, die halte ich auch für sehr interessant, wichtig. Aber ich denke, dieser gleichzeitig verlaufende Prozess der Konzentration, der bleibt in der Betrachtung etwas unterblickt.
Ja. Okay, ich wollte einmal eine kurze Anmerkung machen zu Karin Kerschel. Und zwar, da du vorhin gesagt hast, als du über Rassismus gesprochen hast, dass eben bei quasi statt Rasse auch so der Begriff Kultur benutzt wird, um das anders zu benennen. Da würde ich einfach hinzufügen, auch der Begriff Ethnizität ist ja euphemistisch und ob man dann vielleicht lieber gleich in den englischen Begriff Race irgendwie reinbringt, um das schon ja, das eine zu entschärfen, aber es trotzdem zu benennen. Und das zweite ist an Margareta. Und zwar, was mir jetzt so ein bisschen fehlt und was ja auch, was du auch schon angesprochen hast, das ist in meinem Beispiel eben ganz stark immer das ökonomische Kapital und das kulturelle Kapital ist reingefragt. Die Frage ist nur, ist es wirklich eben dann so eine Klasse auf dem Papier? Ja, man kann differenzieren, aber es hat mit der Empirie nichts zu tun. Und müsste man dann vielleicht irgendwie dem symbolischen Kapital auch jetzt vielleicht, wenn man im Hintergrund so einen strukturellen Rassismus oder sowas hat, stärker mit reinbringen und dann quasi so ein bisschen die empirische Wirklichkeit besser widerspiegeln zu können.
War das auch noch eine Frage? Oder? Ja, etwas klar. Dann würde ich sagen, wir legen das Mikro von links nach rechts durch und ich bitte um sehr kurze, prägnante, pointierte Abschlussstellungnahmen.
Gut, drei Punkte greife ich auf. Das, was du gesagt hast, ich hoffe, dass ich klar gemacht habe, ich nehme den Bourdieu sozusagen als einen Anreiz, um mit ihm zu arbeiten, aber ich habe genau die gleichen Probleme, deshalb würde ich auch mit der Margarete sozusagen in Konflikt gehen, wenn sie sozusagen diese Kapitalgeschichte so stark macht. Meine Idee ist zu sagen, man kann mit ihm bestimmte Dinge, also Ökonomie, Kultur, diesen Gegensatz überdenken, aber man muss ihn sozusagen wieder auf den Kopf stellen, man kann bestimmten Werkzeugen von ihm arbeiten. Das habe ich versucht an der Idee der Aufenthaltstitel, die sozusagen als formale Selektion zu denken, klarzumachen. Also ich habe ihn so als Gewährsmann benutzt, aber zum anderen würde ich mich und die Kritik würde ich direkt unterstreichen, die würde ich sozusagen immer teilen. Ich bin jetzt überlegen, ich greife jetzt deinen Punkt auf, wenn es um die Frage der Ethnizität und der Race geht. Ich bin da unentschieden, also ich würde sagen, der Begriff der Ethnie hat tatsächlich den der Rasse, also tatsächlich historisch faktisch auch abgelöst in bestimmten Diskussionen, die es darum gab, ob man überhaupt noch von Rassen sprechen kann. Wenn ich von Ethnizität spreche, benutze ich es tatsächlich als einen Sammelbegriff und ich spreche nicht von Ethnien. Das vielleicht als, also wenn, dann spreche ich das im Kontext von nationalstaatlichen Teilungen. Also den Begriff der Ethnizität von dem der Ethnien nochmal zu trennen. Ich halte den Begriff der Race nicht für einen besseren Begriff, wenn man jetzt an Rassismustheoretiker wie Miles denkt, der Begriff der Rasse und der Race, selbst wenn er im US-amerikanischen Kontext, das wird immer angeführt, anders verwandt wird, nichtsdestotrotz transportiert er sozusagen die gleichen Abwertungen, den gleichen Biologismus mit, also von daher mit Miles auf den Müllhaufen der Geschichte. Ich würde ganz gern zu viel noch was sagen, gerade noch mal zum Klassenbewusstsein, was du da gesehen hast bei Bourdieu, das finde ich auch ganz schwierig, würde ich auch euch noch mal recht geben, aber ich lasse es dabei, weil jeder soll noch was sagen können.
Ja, ich wollte erst noch was sagen zu dem Vortrag von Katrin Schersche. Ich fand eigentlich den Ansatz ganz gut zu sagen, okay, Ökonomie und Kultur und das dann mit Migration als Beispiel. Nur mir hat dann so ein bisschen gefehlt, weil das wirklich in Verbindung gesetzt wurde, Ökonomie und Kultur. Und ich glaube, gerade an dem Thema hätte man es gut machen können. Du hast ja dann gesagt, der Staat ist eigentlich jetzt die strukturelle Verankerung für diesen Status und würde ich auch genauso sehen. Und ich glaube, da, wenn man das noch ein bisschen weiterführt, dann kann man das genauso machen, dass man nämlich zeigt, wie greift denn der Staat ein in die Ökonomie, nämlich einmal, indem er verschiedene Sorten von Arbeitern produziert oder Arbeiterinnen, nämlich durch diesen Migrationsstatus und dann gleichzeitig, dass das Ganze dann wieder durch Kultur irgendwie gesagt wird, naja, die haben ja verschiedene Kulturen oder das kulturalistische Argument oder auch Selbstverständnisse vom Staat gestärkt werden. Also ich glaube, da, gerade da, wenn man das so machen würde, könnte man die auch gut in Verbindung bringen. Dann zu dem Bourdieu, also ich habe mich da auch so ein bisschen gefragt, auf der Beschreibungsebene ist es auf jeden Fall nützlich, was Bourdieu macht und ich finde seine Sachen auch immer sehr anregend, aber trotzdem würde ich da auch nochmal im Sinne von Stefanis Anregung sagen, ist nicht diese Frage der Eigentumslosigkeit, also Proletarisierung wurde ja immer so begriffen, dass die Bauern ihr Eigentum verlieren und dann keins mehr haben, sie können sich nicht mehr unabhängig ernähren, weil sie keinen Boden mehr haben, das ist ja die Bewegung, die ja ständig weiter stattfindet irgendwie, also auch dadurch jetzt zum Beispiel, wenn Sozialleistungen weggekürzt werden, ist ja auch eine Form von Reproletarisierung irgendwie, dass die Leute einfach sich verkaufen müssen, sich nicht mehr auf den Sozialstaat verlassen können. Ob das nicht doch eine wichtige Kategorie ist und dann auf der anderen Seite halt die Leute, die sozusagen Verfügung haben über diese Produktionsmittel. Und ich finde, dann ist auch dieses Argument von dem Freelancer und den ganzen Leuten, die jetzt nicht so formell unabhängig sind, wenn man das mit dem Kriterium Proletarisierung als Eigentumslosigkeit nimmt, dann gehören die alle mit dazu und auch die Hausfrauen oder Arbeitslosen, die gehören dann natürlich mit zur Arbeiterklasse, weil sie halt auch nichts haben, ja, jetzt außer die Hausfrauen in den Reichen. Deswegen so finde ich, also es gab auch zu Marx-Zeiten unabhängige Manager, deswegen fand ich auch nicht das Argument, es geht nicht um die Unabhängigkeit oder nicht, also die Eisenbahngesellschaften damals hatten halt auch diese bezahlten Manager. Das waren Aktiengesellschaften, aber trotzdem war klar, dass sie natürlich zur herrschenden Klasse gehören und nicht zur Arbeiterklasse oder so. Also ich meine, ich fand es ein bisschen paradox, weil das ja auch so in die Richtung argumentiert wurde, es war schon immer komplex, die Struktur. Und deswegen ist aber meiner Meinung nach, dadurch, dass einzelne Leute jetzt scheinselbstständig sind, finde ich nicht, dass es dann deswegen jetzt einen bestimmten Klassenbegriff stärkt, also weder den einen noch den anderen. Also so über diesen Punkt der Eigentum, ob das nicht irgendwie wichtig wäre. Und dann andersrum zu Karl. Du hast gesagt, das Kapitalverhältnis als übergreifendes Verhältnis, aber du hast eigentlich nicht gesagt, in welchem Sinn irgendwie. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich der These zustimme oder nicht, aber man müsste das ein bisschen konkretisieren. Also in welchem Sinn denn übergreifend? Übergreifend über was und wie? Also das kam überhaupt nicht vor. Und das, was du dann als Begründung gesagt hast, nämlich zum Beispiel Kapitalverhältnis bestimmt die herrschende Form der gesellschaftlichen Arbeit, dass nämlich alle würden in den Kategorien von Eigentum und Geld handeln und denken. Das ist für mich noch keine Begründung, die spezifische Differenz in dem Sinne klar machen würde, warum das übergreifend ist. Weil du könntest auch sagen, alle denken und handeln in den Kategorien von Männern und Frauen und deswegen ist das Patriarchat die herrschende Form der gesellschaftlichen Organisation von Arbeit. Und dasselbe galt für deine anderen Kriterien, Zeitordnung. Das Kapitalverhältnis tut überall mitbestimmen, auch mittelbar. Und jede Form von Unterdrückung ist in Symbiose mit dem Kapitalverhältnis. Das gilt zum Beispiel alles auch für das Geschlechterverhältnis. Und deswegen könnte man mit deinen Kriterien auch begründen, dass das Geschlechterverhältnis das Übergreifende wäre. Ich bin nicht der Meinung, dass es so ist, aber ich fand deine Kriterien nicht trennscharf in dem Sinne, dass man, dass die spezifische Differenz klar werden würde. Ja, das war's.
Ja, also zu der letzten Kritik, da muss ich drüber nachdenken. Ja. Ich bin da nicht so spontan im Denken. Ich denke, es ist gespeichert. Nur zwei Sätze. Das erste zu Bourdieu. Also, ich bin da nicht der große Kenner, aber ich habe immer den Eindruck, der zeigt uns eine kalte, gefrorene Welt. Es passiert so ein Prozess, es ändert sich, es bleibt alles gleich. Also, irgendwie mein Eindruck liegt irgendwie eher Depressionen, das Elend der Welt. Also, ja, aber gibt es da, also es gibt bei ihm offensichtlich keine Theorie der Befreiung, Emanzipation, welche Elemente könnte es da geben? Also es ist also eine so Kristallwelt irgendwie, eine ganz gruselige. Ich meine, nicht, dass er nichts trifft, aber ich denke mir irgendwie, okay, wie auch immer. Also, ja, also. Erstens, wenn du sagst, also dieser Kampf um Zeitsouveränität nimmt verschiedene Formen an, das ist schon richtig, das würde ich auch zustimmen. Die Frage, es gibt bestimmte Konzentrationswege, also vielleicht ein Wort zur Multitude, gut, der Negri ist da nicht unbedingt so im Kurs, aber was ich ihm vorwerfen würde, Negri, ist, dass er diese Kategorie der immateriellen Arbeit, die an sich ja nicht unproblematisch ist, ja, aber die hat verbindet damit die Notwendigkeit der Autonomie. Ja. Nege sagt, also dadurch, dass das Kapital notwendig immaterielle Arbeitsprozesse, immaterielle Arbeit einführen muss, das kann sie nicht zurück, ne? Das ist die Entwicklung der produktiven Arbeit, setzt das Kapital mit Notwendigkeit die Menschen als autonom und selbstbestimmt. Ja. Das schreibt er beinhart so hin. Ja. Das ist ja das Problem, dass man, das ist ja sein Triumphalismus, kommt er daher. Ja. Ich sehe das ganz anders, diese Autonomie ist zu erkämpfen und wenn man, das wurde eigentlich leider nicht sehr angesprochen, wir müssen auch über nicht nur Klasse, sondern über den Kampf der Klasse, über Klassenkampf kämpfen. Da gibt es nur zwei Begriffe, die schon mal eine gewisse Orientierung bilden, das ist Widerstand und Flucht. Ne? Also der Klassenkampf ist einerseits Widerstand gegen die Zumutungen des Kapitalverhältnisses und auch des Staatsverhältnisses, das muss man in Klammer auch dazu sagen, in Klammer. Oder die Flucht vor dem. Und der Klassenkampf von oben bedeutet, einerseits die Flucht abzuschneiden, das ist die Geschichte, was jetzt im Ausbildungssektor passiert, oder den Widerstand zu schlagen. Und letztlich brauchen wir, das habe ich eigentlich nicht geliefert, das ist schon klar, eine substanzielle Theorie der Befreiung und Emanzipation, die sich aus der Analyse des Kapitalverhältnisses ableiten lässt. Ich werde jetzt ein Buch ankündigen, das ist also, das kommt vielleicht im nächsten Jahr ein Buch von mir zu Marx und Spinoza, wo das vielleicht gelöst wird. Also, nur
ja, vielleicht nochmal zu ein paar Missverständnissen. Also, was du eben gesagt hast mit der gefrorenen Struktur der Gesellschaft. Bourdieu hat ein primär politisches Interesse an Gesellschaftsanalyse. Und unseligerweise scheinen auch die durchaus nicht nur in irgendwelchen kleineren politischen Schriften dargelegten Vorstellungen von politischer Organisation irgendwie nicht sonderlich rezipiert worden zu sein. Sein Interesse ist eine Kritik von Herrschaft und aber auch der Aufhebung von Und niemals hat er irgendwo, war sein Anliegen jetzt einfach zu beschreiben, es gibt diese Klassenposition und diese Habitusform und der Habitus produziert das alles, sondern das Interesse, das so zu beschreiben, ist ja gerade, warum wir, finde ich, auch mit Grund von Klassen reden sollten, nämlich zu sagen, es gibt Klassen und das ist eine Einschränkung von Freiheit. Und wir reden darüber, um eine klassenlose Gesellschaft herbeizuführen. Verfahrens, aber des Aussprechens dieser meistens im Alltag latenten Klassenerfahrung. Und da sieht er zum Beispiel einen ganz wichtigen Beitrag der Sozialwissenschaften, das überhaupt zur Sprache zu bringen und gleichzeitig auch, das ist sehr schön übrigens in diesem ja nun ganz einschlägigen kleinen Werk Sozialer Raum und Klassen dargestellt, wie der Prozess der Formulierung und der Repräsentation von Klassenerfahrung, der Organisierung, die Mobilisierung und Organisierung, das ist ein langwieriger Arbeitsprozess, der von Organisationen natürlich betrieben werden muss, ohne den Klassenerfahrungen als solche überhaupt nicht wirksam werden. Also so viel vielleicht dazu. Auch das Elend der Welt hat zum Beispiel auch diese Funktion, dieses große Buch, nämlich die Leidenserfahrungen, denen eine Stimme zu geben. Und ich finde, da liegt auch ein ganz interessanter, wenn man so will, jetzt was Klassenbündnisse angeht, diese Organisationsfrage, wenn wir ja vielleicht am Nachmittag noch darüber diskutieren, der einen Impuls zu geben, weil er da nämlich sagt, es gibt einerseits das lagespezifische Elend, also sowas wie eben Arbeitslosigkeit, Armut, deutliches Elend. Es gibt aber auch das stellungsspezifische Elend, nämlich das Leiden an der eigenen Ohnmacht in einer bestimmten sozialen Position als Lehrer, als Sozialarbeiter, als Polizist mit dem, was man tun soll und will und gut machen will, nicht mehr klarzukommen. Und dieses Leiden genauso zum Ausdruck zu bringen, und das gibt mögliche Bündnisse. Also insofern reproduktiv ist Bourdieus Theorie überhaupt nicht. Achso, ja, da war noch von Peter diese Frage, macht das denn noch Sinn mit dem Habitus von Wahl der Notwendigkeit der Arbeiter damals? Ich glaube sehr wohl. Wir haben nämlich heute, das hat Klaus Dürre vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, wir haben eine gewissermaßen Entwirklichung der Arbeiter und Arbeiterinnen. Es wird schlichtweg nicht mehr über sie gesprochen, obwohl es sie nach wie vor im großen Umfang gibt. Also er sagt ja 28%, wenn wir die ganzen personenbezogenen Dienstleistungen oder Verkaufsdienstleistungen einfacher Art dazu nehmen, sind es noch viel mehr. Aber die Statistik enthält sie nicht mehr, die Sozialversicherungsnomenklatur hat sie liquidiert, die Tarifverträge jetzt auch. Und diese Derealisierung führt natürlich auch dazu, dass die Möglichkeit, sich als solche zu artikulieren und geschweige denn tätig zu werden, auch abnehmen. Und das wiederum ist etwas, was wir als sowohl Wissenschaftler als auch in Gewerkschaften oder